Ich muss aber auch meine Bewunderung aussprechen für euch. Ihr sitzt hier schon seit 9.30 Uhr und hört das alles zu und bleibt noch immer konzentriert. Ich habe nur sehr wenige Leute ein bisschen die Augen zu. Und ich dachte, ach du Arme, ich weiß nicht, wie ich dort gesessen hätte. Aber es ist herrlich und das Herz bewegt sich, wenn man diese Gnade Gottes erfahrt und sieht, wie er zurechtkommt mit mir, mit seiner Gemeinde, mit Israel, mit den Völkern, ja am Ende mit seiner ganzen Schöpfung. Wenn er wird sein, alles in alle. Und wenn Jesus, wenn er das all seine Feinde überwunden hat, die Gewalt wieder seinem Vater übergibt. Wir sind auf dem Weg nach einer großartigen Zukunft. Die Kinder Gottes haben eine Zukunft, unvorstellbar herrlich. Wenn man Jesus hat, hat man alles. Wenn man Jesus nicht hat, hat man eigentlich nichts. Und dazu ist Israel das große Zeichen der Hoffnung. Gott hat angefangen, seine Zukunft herbeizuführen. Es hat angefangen. Israel kehrt heim. Wie heute Morgen gesagt, Nachkommen der 10 Stämme, Manasse aus Indien, Dan aus Ägypten und so weiter. Auch die 2 Stämme. Er kommt zum Ziel. Wir haben gesungen über Du bist König. Und ich möchte noch gern einige Worte sprechen über das Königreich Gottes. Denn es gibt auch in der Theologie große Verwirrung über das Königreich. Was verstehen wir unter das Königreich? Es hat viele Auffassungen gegeben, Albert Schweitzer mit seinen Königreichsgedanken in die reformierte Theologie, dass einmal durch die Verkündigung des Evangeliums die ganze Welt mehr und mehr christianisiert wird, sodass nur Jesus noch zurückkommen braucht, um das ganze Prozess zu vollenden. Das ist auch nicht wahr. Jesus sagt, werde ich den Glauben noch auf Erde finden, wenn ich komme. Religion genügend, aber wirklich Glauben. Es hat diese Auffassung gegeben in lutherische Kirche, die 2 Regimente. Es hat diese Auffassung gegeben bei den römisch-katholischen Kirche, die sagt, nein, wir sind das Königreich auf Erde, wir geben nur das weltliche Schwert zu den weltlichen Obrigkeiten, aber es gehört uns. Was versteht die Bibel unter das Königreich? Ich will versuchen, einiges dazu zu sagen. Ich denke, dass es 3 Formen des Königreichs Gottes gibt. Im allgemeinen Sinn zuerst mal dies. Was ist ein Königreich? Das ist ein Bereich, wo der König Autorität hat, wo er herrscht. Das Königreich der Niederlanden, das geht unter unsere Königin bis an die Grenzen. Nicht in Deutschland. Wir haben noch einige Teile in andere Teile der Welt, aber die alle kolonialen Mächte, die sind schon alles schon. Wir hatten einmal Indonesien und Malakka und Südafrika und jetzt noch ein paar Inseln. Suriname ist auch schon weg, nur noch Aruba und Sint Maarten und so weiter. Aber Königreich ist dort, wo der König herrscht, wo der König Autorität hat. Das Königreich Gottes ist dort, wo Jesus herrscht. Und das bedeutet, dass die erste Form des Königreichs war hier auf Erden, wenn Jesus da war. Und kann er sagen, das Königreich Gottes ist mitten unter euch. Namentlich, ich bin hier. Und er hat aufgerichtet die Zeichen des Königreichs. Wo er herrschte, gab es schon diese Zeichen des Königreichs in einer finsteren Umwelt sozusagen. Und was sind diese Zeichen des Königreichs? Er hat die Sünden vergeben. Deine Sünden sind vergeben. Er hat Blinden die Augen offen gemacht. Taube die Ohren geöffnet. Er hat diese Gewalt der Natur bezeugelt. Wenn er den Sturm am See, hat er den Wind befohlen, schweig. Und die Wogen, sei still. Er hat Hungrigen ernährt mit diesen 5 Brote und 2 Fische. Und man sah, wie unter seine Hände Materie vermehrt wurde, geschaffen wurde sogar. So wir haben, er hat sogar Tote auferweckt. Mit Lazarus und das Töchterchen von Jairus. Was das Königreich Gottes bedeutet, haben wir gesehen in die Zeichen, die Jesus aufgerichtet hat, wenn er auf Erden war. So in ihm war das Königreich präsent. Das ist der erste Fall. Aber er sagt zu seinen Jüngern, ihr werdet genau dasselbe tun, ja sogar Größeres. Auch ihr werdet auf Kranke die Hände auflegen und die werden gesund werden. Ich werde fortsetzen in euch, im Herzen der Menschen, von Menschen, meine Autorität. So wo ihr geht, wo die Kirche geht, wo die Gemeinde geht, dazu haben wir den Heiligen Geist bekommen, sodass er durch uns diese Zeichen des Königreichs aufrichten kann. Und wo die Kirche gegangen ist, schon seit 2000 Jahren, sind diese Lichtflecken in der Finsternis gekommen, wurden Sünden vergeben, wurden Kranken geheilt. Und ob das direkt von Wunder oder durch medizinische Wissenschaft, die sich im Rahmen speziell des Christentums entwickelt hat, das tut nicht so viel dazu. Diese Liebe Gottes, die Macht von Jesus und sogar in die Missionsbereiche. Man hört sogar von Totenauferweckungen. Dort, wo es geht um wer ist wahrlich Gott, wer ist in Gewalt, gibt Jesus diese Zeichen durch seine Gemeinde, durch seine Kirche. Wir sind seine Repräsentanten auf Erden. Und wird das Königreich sichtbar bis an die Enden der Erde. Licht, Liebe, die Kirche hat sich immer eingesetzt für Hungrigen, für soziale Gerechtigkeit, für all das Schöne, was vom Wort Gottes her, was von Jesus kommt, um das in die Welt sichtbar zu machen. Aber in der Mitte der Finsternis. Zeichen des Königreichs. Nicht das Königreich selber. Aber man sieht schon, was es sein wird, wenn das Königreich endlich kommt. Und das führt zu diesem dritten Gestalt des Königreichs. Das ist, wenn Jesus wieder in Person da ist. Wenn seine Füße auf den Erde stehen, wenn er sitzt auf dem Thron von seinem Vater David und die Heiden führen wird mit einem eisernen Stab. Ich glaube, diese dritte Form des Königreichs wird sich vielleicht vollziehen in zwei Phasen. Die erste Phase, wie die Rabbiner immer gesagt haben, dass die Weltgeschichte sich in eine Woche vollziehen wird. 6 Tage von Arbeit und einen Ruhetag, einen Schabbat. Dass es noch einen Schabbat geben wird für die Weltgeschichte, den 7. Tag. Dass nach 6000 Jahren, 6 Tagen von, denn ein Tag ist 1000 Jahre, dass nach 6000 Jahren von mühsamer Geschichte von Dunkelheit, dass es noch ein Aufatmen für diese Schöpfung geben wird. Ein, wie Johannes das sagt, 1000-jähriges Reich, sozusagen. Obwohl das für mich nicht so wichtig ist, wie, denn die dritte Phase des Königreichs setzt ein, wenn Jesus kommt. So vielleicht in 2 Phasen, das 1000-jährige, aber es wird am Ende kommen zu der Erneuerung von allen Dingen, von Gott alles in alle, von Läuterung durch Feuer von der Schöpfung, die Ewigkeit und die Erneuerung sogar des Weltalls. Aber vom Moment ab, dass Jesus kommt, setzt die letzte Königreichsphase ein und wird nie wieder aufhören, bis Gott sein wird, alles in alle. Und der Herr bereitet schon die Sachen vor für die dritte Form des Königreichs, für die letzte Form. Denn er hat schon angefangen, Israel wieder zurückzuführen nach das Land. Und er ist damit beschäftigt, auch Jerusalem vorzubereiten auf das Kommen des Königs. Das handelt sich um Jerusalem am tiefsten, ist meine Überzeugung. Und es handelt sich am tiefsten um diese Hügel in Jerusalem, am Berge Zion. Denn was macht Jerusalem zu Jerusalem? Warum ist das so wichtig? Es ist eine schöne Stadt. Wenn Teddy Kollek die Entscheidung getroffen hat, dass die Gebäude in Jerusalem von diesem Jerusalemstein gebaut werden muss oder die müssen angeklebt werden, wenn die Sonne drauf scheint, sieht das alles großartig aus. Aber es ist eine Stadt mit nur ein Wasserbrunnen an Grenze der Wüste und es gibt viel schönere Städte in der ganzen Welt. Wien ist eine schöne Stadt. Wir haben hier 3 Tage verbracht, meine Frau und ich im Januar waren noch nie in Wien. Wunderschöne Stadt. Aber was macht Jerusalem zu Jerusalem? Das ist nicht immer klar gewesen. Schon Moses hat gesagt zu das Volk, es, wenn ihr im verheißene Land kommt, wird es dort eine Stelle geben, wo Gott seinen Namen wohnen lässt. Wo er seinen Namen wohnen lässt. Die haben das Land erobert, Die moesten im Glauben gehen. Das war kein leeres Land, wie gesagt, heute Morgen. Es gab viele Iter. Und darum wird zu Josua gesagt, sei stark und mutig, worauf du deine Sohlen setzt, das werde ich geben. So im Gehen, im Glauben gehen, wird es geschenkt werden. Nicht wie ein Geburtstag geschenkt, hier ist es. Nein, er muss, und das muss jeder, auch wir. Gott gibt Verheißungen, aber im Glauben gehen, wird uns die Erfüllung von diesen Verheißungen geben. Genauso mit Israel. So, die haben das Land erobert, aber unter dieser Iter gab es Jebusiter. Und die Jebusiter woonten an der Stelle Jerusalem. Juda hat es einmal erobert, ganz kurz, aber ist wieder weitergegangen. Und die Jebusiter hatten gesagt, ah, das ist schön. Haben das wieder verlassen, wir ziehen wieder ein. Und so haben die Jebusiter in Jerusalem gewohnt vor über 250 Jahren. So, Israel wusste nicht, wo diese Stelle sein würde, wo Gott seinen Namen wohnen lässt. Das hat gedauert bis David. Er hat die Stadt erobert von den Jebusiter und wusste auch noch nicht, warum das so wichtig war. Das hat sich erst herausgefunden, wenn von seiner Sünde etwas geschah. Gott hat das Volk bestraft wegen der Sünde Davids. 2 Samuel. Und der Pest, der Engel des Todes, kann man sagen, geht durch Israel. So the Lord sent the plague. Aber nicht auf Deutsch. Glücklicherweise war es ein englischer Plague. Nein. 2 Samuel. 24. Vers 15. Da ließ der Herr die Pest über Israel kommen von morgen an bis zur bestimmten Zeit, sodass von dem Volk starben von Dan im Norden bis Beersheba im Süden 70.000 Mann. Als aber der Engel seine Hand ausstreckte über Jerusalem, um es zu verderben, reute den Herrn das Übel, und er sprach zum Engel, der das Verderben anrichtete im Volk, es ist genug, lass nun deine Hand ab. Nicht hier, sagt Gott. Halt. Der Engel des Herrn aber war bei der Tenne Araunas des Jebusiters. Und Gott kam zu David, der Prophet kam zu David an jenem Tag und sprach zu ihm, geh hinauf und errichte dem Herrn einen Altar auf der Tenne Araunas des Jebusiters. Da ging David hinauf, wie Gott nach des Herrn Gebot gesagt hat. Dann gibt es diese typische Nahosten-Verhandlungen, denn David wird diese Stelle nicht erobern. Er will sie kaufen, nicht militärisch, kaufen. Und dann sagt Arauna, ach hier, hast du es umsonst. Nein, sagt David, ich will es wirklich kaufen. Dann fragt Arauna einen Riesenpreis. Und David bezahlt Silber für das ganze Gebiet, Gold für die Stelle des Altars. Denn nur Gold ist gut genug für die Herrlichkeit Gottes. Und dann baut David dort ein Altar und opferte Brandopfer und Dankopfer. Und wenn man das in die Bücher der Chroniken liest, dann steht dort geschrieben, das Feuer vom Himmel kam und verzehrte dieses Opfer auf diesem Altar. So macht Gott deutlich, dass dies der Stelle ist, wo er seine Namen wohnen lässt. Was ist das, die Stelle? Diese Stelle hat tiefe Wurzeln. Die erste Begegnung mit dieser Stelle haben wir schon in 1 Mose 14, Melchisedek, Priesterkönig von Salem. Der kommt und begegnet Abraham mit Brot und Wein, wie unser Priesterkönig uns begegnet, auch morgen wieder mit Brot und Wein. Und Abraham sieht, erkennt, weiß, dass dieser Priesterkönig, der allerhöchste Gott dient, El Elyon, den er gerufen hat aus Ur der Chaldeen. Es hat immer seit Adam ein frommes Geschlecht gegeben, das der allerhöchste Gott gedient hat. Das war in die Menschheit von der Urwelt fast zu nichts gekommen. Nur Noah und seine Familie war übrig. Und Herr hat die durch die Sintflut geleitet. Aber auch in das Nachkommen von Noah war es dieses frommes Geschlecht. Die jüdische Tradition sagt sogar, dass dieser Melchisedek Sem war, Sem selber. Das wäre nicht unmöglich, denn mit dieser hohen Jahren, die man bekommt, kann er sogar noch Abraham überlebt haben. Aber wie das auch ist, er dient der allerhöchste Gott. Und Abraham gibt ihm von alles die Zehnten. Es gibt noch kein jüdisches Volk, es gibt noch kein Gesetz von Mose, es gibt noch gar nichts. Aber die Zehnten werden schon gegeben und gehören Gott. 10%. Und er gibt die an Melchisedek. Und die Bibel sagt das damit, weil Levi und die Leviten und die Priester von Israel schon in Abraham waren, in sein Samen, noch nicht geboren, das dauert noch hunderte Jahre, dass damit doch schon Abraham und die Priesterschaft von Israel an diesen Priesterkönig den Zehnten gibt. Und Melchisedek segnet Abraham. Im Namen des Allerhöchsten segnet Abraham. Nicht umgekehrt. Und waar war dieser Priesterkönig? In Salem. Jerusalem. Diese Stelle hat tiefe geistliche Wurzeln. Die Wurzeln von Jerusalem liegen im himmlischen Jerusalem. Und immer wieder sieht man, wie diese Stelle große Bedeutung hat, wie oft dort die Tür zum Himmel geöffnet wird. Später gibt es diese Sache von Abraham, die sein Sohn Isaac opfern muss. Die geprüft wird, ob er dazu bereit ist. Und er hat es getan. Weil er gedacht habe, Gott kann ihn aus den Toten aufwecken, sagt der Hebräerbrief. Und ich vertraue Gott. Es war nicht nötig, Gott hat ein anderes Opfer gegeben. Es war auf dem Berge Moria, steht in 1. Mose 22. Salem Moria. In 1. Chroniken 3 liest man, dass Salomo endlich den Tempel baut auf dem Berge Moria. Damit ist die Berge Moria identifiziert mit dem Berge Zion. Mit Salem. Salem, Moria, Zion, Jerusalem. Das ist diese Hügel, die Tenne von Arauna. Und da wird Gott seinen Namen wohnen lassen. Da baut Salomo den Tempel. Und wir lesen, dass wenn dieser Tempel fertig ist, dann kommt der Schechina, die Herrlichkeit des Herrn, und füllt das Haus des Herrn. Sodass die Priester ihren Dienst nicht mehr tun können, denn die Herrlichkeit des Herrn hat das Haus des Herrn gefüllt. 1. Könige 8. Und wenn Salomo diesen Tempel eingeweiht hat, baut er ein Altar dort selbstverständlich. Und er bringt Opfer. Und genau dasselbe geschieht wieder, was mit dem Altar hier von David geschehen ist. Feuer kommt vom Himmel und verzehrt das Opfer auf diesem Altar. Neue Bestätigung, dass das der Stelle ist, wo Gott seinen Namen wohnen lässt. Die geistliche Wurzel von Jerusalem liegen im Himmel, im himmlischen Jerusalem. Es ist ein Punkt, der Gott sich gewählt hat, um anwesend zu sein. In dieser Stadt stirbt unser Heiland, ist er am Kreuz gehängt. In dieser Stadt ist er aus den Toten aufgestanden. Von dieser Stadt, vom Ölberg an die Ostseite des Tempels, fährt er zum Himmel. Dort wird er wiederkommen. Wenn Jesus sich diese Stadt ansieht, dann sagt er, siehst du das alles nicht? Kein Stein wird auf die andere gelassen werden. Und Stadt und Tempel sind von den Römern im Jahre 70 und danach im Jahre 135 total vernichtet. Und alle Jahre, die 2000 Jahre, die wir hinter uns haben, es war ein öde, eine leere Stadt. Das Land war eine Wüste. Wenn Mark Twain dort hindurchzieht, dann sagt er, da wohnt kaum jeder und all diese Geiten, Ziegen, haben das alles total, alles Grünes aufgefressen. Es ist eine Wüste. Jerusalem ist ein Art Dorf. Da wohnen einige Juden, da wohnen einige Araber, wie auch in den Resten des Landes einige Juden und einige Araber. Es ist nicht so, dass es ein palästinensischer Staat war. Juden und Araber sind genau neu an dieser Stelle. Und sogar hat die Heimkehr der Juden und der Auftritt des Zionismus die Araber angezogen. Denn die Juden fingen an, dieses Land wieder zur Entwicklung zu bringen, so da viel etwas Geld zu verdienen. So die Fedayin von Ägypten, auch aus Arabien, wurden dazu angezogen, als Gastarbeiter, kann man sagen, um mitzudienen. So, es ist ein Märchen, dass das Land der Araber war, der von den Juden geklaut geworden ist und besetzt und so weiter. Das Land hieß Palästina. Warum? Weil Kaiser Hadrianus es so genannt hat, nach dem Philistin. Philistin. Er hasste die Juden so sehr, dass er den Namen von den Erzfeinden der Juden genannt hat, Philistin. Und Juden, die da wohnten, waren Palästinens, denn das Gebiet hieß so. Das ist man soll die Geschichte ein bisschen studieren. Dann glaubt man nicht all diese Märchen, die man heute hört im Fernsehen und in die Zeitungen. Wir haben keine Ahnung, was da alles geschehen ist. Und wie es eine Mischung gibt von Wahrheit und Lüge. Anyway. Die Juden kehren zurück, das Land wird entwickelt, Jerusalem wird wieder aufgebaut. Aber wenn Jesus zuerst gesprochen hat, dass Tempel und Stadt vernichtet werden, sieht er in Matthäus 24 wieder Jerusalem in die Ferne. Ein Zukunft. Das unterscheidet Matthäus 24 van die parallellen stellen in Markus und in Lukas. Matthäus, wir sprechen jetzt über Eschatologie, über Zukunftserwartung. Ich habe in meiner Buch, ich habe etwa 125 Meter theologische Bücher. Etwa 20 Meter sind prophetische Bücher. Ich habe die auch alle gelesen und man lernt von alle etwas. Das hat mein Vater schon gesagt, höre genau zu nach alle Traditionen der Kirche. Ob es katholisch oder protestantisch oder charismatisch oder was, überall gibt der Heilige Geist Gottes etwas. Wenn man das, der Kern da finden kann, dann wird es eine Erreicherung sein. Aber am Ende ist nur das absolut wichtig, was der Heilige Schrift sagt. So, ich habe das alles gelesen und viele von diesen Büchern haben einen Fahrplan, kann man sagen. Die haben eine genaue Ordnung, wie das alles geschehen wird. Zuerst dies, dann das, dann wieder das, dann noch das und so weiter. Und alles sehr biblisch, mit Bibelstellen. Und es stimmt alles genau. Es ist logisch wahr. Und dann denkt man, dass es absolut wahr sein muss, weil es logisch wahr ist. Man sagt hier, dieses Vers sagt das. Akkolade, Pfeil, daraus folgt, Schlussfolgerung, auch wahr. Stimmt logisch. Und so gibt es viele Systeme, auch in der Dogmatik, die logisch wahr sind. Und dann fangen diese Systeme an, miteinander zu kämpfen. Das eine System, und das ist alles mit Bibeltexten, das ist alles wahr. Heiße Haupter, kalte Herzen und so weiter. Logische Wahrheit hat nur ein geringes Bereich. Das gilt in die Mathematik, in den Naturwissenschaften und dort ist sogar nicht alles ganz logisch. So logische Wahrheit ist noch nicht Offenbarungswahrheit. Wenn deine logische Schlussfolgerung nicht zurückzufinden ist im Heiligen Schrift, dann muss man das ernstlich misstrauen. Ich habe immer gegen meine jungen Leute im Religionsklass gesagt, wenn das Wort so, dus, fällt, dann muss eine rote Lampe angezündet werden. Das ist so daraus folgt, das ist. Denn es kann logisch wahr sein, aber braucht nicht Offenbarungswahrheit zu sein. Es gibt sogar Offenbarungswahrheiten, die gar nicht logisch sind. Arbeite deine Erlösung mit aller Kraft zu, bekehre dich, denn Gott ist es, die das Wollen und das Wirken in euch wirkt. Das ist logisch nicht auf eine Stelle zu bekommen. Muss ich es tun oder tut er es? Ja, das. Und das ist absolut wahr. Du musst dich bekehren, weil Gott das fragt und auch gibt. Darum kannst du es. So siehst du eine Offenbarungswahrheit. Aber braucht nicht notwendig logisch wahr zu sein. So, am Ende habe ich von all diesen logischen Systemen gesagt, wenn der Herr es uns so, wenn er das so wollte, hat er es so in die Heilige Schrift offenbar. Dann brauche ich nicht Bibelvers mit Bibelvers zu kleben. Und ich habe alles gelesen von Dallas Theological Seminary, Dwight Pentecost, Dispensationalist, alle Varianten auch von Arthur Fruchtenbaum und so weiter. Am Ende habe ich gesagt, Herr, was hier steht, ist wahr. Und die einzige Reihenfolge, die ich kenne, ist Matthäus 24. Wenn Jesus gefragt wird, was wird geschehen, ehe du wiederkommst, dann sitzt er dort mit seinen Jüngern und dann fängt er an. Dies und das und Kriege und Abfall und falsche Propheten und Hunger und Verfolgung und Krankheiten und Erdbeben und weiß ich was. Das ist schon 2000 Jahre bei uns. Er hat auch zwei positive Signale. Dass das Evangelium verkündigt wird bis an die Enden der Erde. Und dann wird das Ende kommen, sagt er. Da sein. Wie gesagt, unsere Tochter ist 9 Jahre im Missionsfeld gewesen, in einem islamisches Land. Und die hat manchmal kleine Gruppen von Christen begegnet. Und dann fragte sie, wer war der Missionar hier? Und die haben manchmal gesagt, es gab kein Missionar. Aber wir haben gehört, Rundfunk, Radio, Fernsehen. Und in unserer Sprache, in Kasach und Russisch, wurde gesprochen von Jesus. Und das hat uns geändert. Und dann versteht man, dass, was Jesus sagt, jetzt zum ersten Mal in die Geschichte der Welt geschieht. Das Evangelium wird ausgestrahlt. In die fast 2000 Sprachen der Welt. Hunderte von Stunden jeden Tag. Auch in Gebiete, wo keine Missionare kommen kann. Das Zeugnis über Jesus und sein Reich klingt überall in der Erde. Das hat es nie gegeben in die Geschichte. Heute passiert es. Und das Zweite, was Jesus sagt in Matthäus 24, beobachte den Feigenbaum. Israel. Wenn das wieder zum Leben kommt, musst du verstehen, nicht, dass das Ende der Welt da ist, aber dass das Königreich in diese dritte Form fast da ist. Dann steht es vor der Tür. In diese ganze Reihenfolge in Matthäus 24 sieht er wieder diese Stelle in Jerusalem, den Berge Zion. Und er sieht etwas stehen, was er nennt, ein Gräuel, der Verwüstung bringt. Ich glaube, dass es so steht. Und er verweist nach Daniel. Und er sagt, dann wird es wirklich schlimm sein. Dann wird es eine Verdrückung geben, die es davor nicht gegeben hat und danach nicht mehr geben soll. Denn fliehe und bete, dass es nicht auf ein Schabbat fällt. Denn in Schabbat in Israel, dann gibt es keine Autobussen und andere Sachen, dann kann man nicht schnell wegkommen. Und auch, dass es nicht im Winter oder Wehe schwanger sind, die können nicht so schnell Beine machen. Und dann sagt er, und danach werden sogar die Kräfte des Himmels in Wanken gebracht werden. Dann wird das feste Haus, das unsere Erde ist, sich bewegen, wie betrunken, sagt Jesaja. Dann werden Sterne aus dem Himmel fallen. Die Sonne wird rot wie, oder wird nicht mehr scheinen, der Mond rot wie Blut oder umgekehrt, weiß ich was. So die Kräfte des Himmels werden sogar ins Wanken gebracht werden. Und dann, sagt er, dann wird euch mich sehen kommen. Wie der Blitz vom Osten bis Westen, der Sohn des Menschen. Dann werde ich die Auserwählte sammeln von den Enden der Erde. Wann das passiert? Ich weiß es nicht, sagt Jesus. Die Engel wissen es nicht, nur der Vater weiß es. Und weil ihr es nicht wisst, musst du bereit sein. Nicht von, oh, das wissen wir nicht, so das kann noch viele Jahre dauern. Nein, weil du es nicht weißt, musst du vorbereitet sein. Und das kann sehr bald geschehen. Na, diese Sache wenn ihr wieder diese Hügel seht, Berge Zion. Er sagt, wenn du siehst dort diese Gräuel der Verwüstung. Ne? Ach, ja. Oh, sorry. Wenn ihr nun seht, werdet das Gräuelbild der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel. Wer das liest, das merkt auch, fliehe und so weiter. Was ist das? Was meint ihr damit? Ihr sagt nicht Tempel. Ich weiß, dass es Auslegungen gibt, die sagen, wird ein neuer Tempel sein, Antichrist wird sich reinsetzen und so weiter. Ja, vielleicht. Wer bin ich? Aber er sagt heilige Städte. Er hatte Tempel sagen können. Es gibt gute griechische Worte für Tempel. Aber er sagt, es gibt etwas an dieser heiligen Stelle, ein Gräuelbild der Verwüstung, die aussieht wie das in den Zeiten von Daniel. In den Zeiten, dass Antiochus Epiphanes da war, einer dieser hellenistischen Fürsten, wir haben davon gesprochen, die ein Zeusbild aufgerichtet hat in den Tempel, ein Schwein geopfert, Juden verboten hat, jüdisch zu sein, nicht mehr beschneiden und so weiter. Und das hat eine Entweihung der Tempel gegeben, ungeheuer. Solch eine Entweihung habe es nicht gegeben im Jahre 70. Fast alle Kommentatoren, die ich gelesen habe, sagen, ja, dann ist der Tempel, es gab wieder so etwas, ja, was wissen wir nicht genau. Aber es gab nicht solch eine Sache im Jahre 70, wenn die Römer den Tempel vernichtet haben. Ja, es war, viele Sachen waren nicht gut, man bekämpfte einander, sagt ja Flavius Josephus, aber nicht gab es dort einen Dienst, die gegen die Heiligkeit Gottes war. So, Jesus sieht das in ferne Zukunft. Was? Das ist etwas, das auf diese Stelle, wo Gott seinen Namen wohnen lässt, steht etwas, das solch eine Zerstörung und Vernichtung und so hervorbringt. Was steht jetzt an dieser Stelle? Zwei Moscheen. So, wir brauchen vielleicht gar nicht zu warten, um zu sehen, was das alles bedeutet. Vielleicht steht es schon dafür, ja, für hunderte von Jahren. Ich denke, dass Mohammed der erfolgreichste falsche Prophet ist, die die Welt je gesehen hat. Es gibt viele andere falsche Propheten, aber auch das. Und da geht ein Ruf von aus, immer gewaltsamer. Wir haben davon ein bisschen gesprochen, heutzutage schon, heute Morgen. So. Ich denke, dass die Mächte der Finsternis absolut sich realisieren, dass das Königreich Gottes kommt. Und ich denke, dass die Bibel besser kennen als viele Pfarrer und Priester und Theologen. Und dass die wissen, dass wenn das kommt, wenn Jesus kommt, um das Königreich zu bringen, dass das ihr Ende bedeutet. Dass sie in die feurige Pfuhl geworfen werden und so weiter, oder in das Gefängnis oder wie das auch. Wenn ich ein Macht der Finsternis wäre, dann würde ich alles versuchen, was ich könnte, um das zu verhindern. Na, was kann man dann tun? Versucht das jüdische Volk auszuradieren. Denn dann kann Gott nicht zu seinem Ziel kommen. Versuche das Land zu verteilen. Versuche Jerusalem zu verteilen. Nimm diese Stelle, Berge Zion, für dich. Schneide Ost-Jerusalem ab. Denn was liegt in Ost-Jerusalem? Den Ölberg. Wo Jesus wiederkommt. soll. Wenn man es nicht verhindern kann als Mächte der Finsternis, dann versuch es wenigstens so lange wie möglich zu verzögern. Das ist der tiefgeistliche Kampf, die sich abspielt um den Heimkehr von Israel, von das Volk, um Jerusalem, um den Berge Zion. Denn einmal wird der Name des Herrn dort wieder wohnen. Hesekiel sieht in seinen Prophezien, wie die Herrlichkeit des Herrn weggeht von Jerusalem in östliche Richtung. Ihr wisst, das hat die Tempel von Salomo gegeben. Der ist vernichtet worden von den Babyloniern. Dann ist ein Tempel wieder gebaut. Aber man liest nirgends in der Heiligen Schrift, dass die Heiligkeit des Herrn, diese Tempel, die zweite Tempel, so in Besitz genommen hat als der Tempel von Salomo. Das liest man nirgends. Dieser Tempel war sehr klein, die alte Leute haben geweint, wenn sie das Gebäude sahen, denn die hatten noch Erinnerung an die schöne Tempel von Salomo. Später ist dieser Tempel schöner gemacht von Herodes sogar, dieser Kindermörder von Bethlehem, hat viele Gebäude in Jerusalem gemacht. Und deze Tempel ist vernichtet. Aber Ezekiel sieht, wie endlich am Ende die Herrlichkeit des Herrn zurückkehrt. Wenn man die letzte Kapitel liest von Ezekiel 40 bis 48 und man hört nicht viel darüber sprechen. Ich bin aus calvinistischer Tradition, wie ihr weißt, und Calvin hat alle Bibelbücher kommentariert, aber wenn er an diese Stelle kam, hat er de Feder niedergelegt. Er war ein Mann, der gerne alles spiritualisierte, auch Israel als Kirche, obwohl Antisemitismus nie in Holland durchgedrungen ist, weil Calvin die Auserwählung gepredigt hat, dass Gott Menschen auserwählt, dass das ein Geheimnis ist. Er hat viel von Prädestination und Auserwählung gesprochen, vielleicht ein bisschen zu viel, kann man sagen. Und er hat auch gesagt, dass die Kirche doch etwa geistliches Israel war. Aber er hat immer gesagt, aber die Juden sind das auserwählte Volk Gottes und rühren die nicht an. Obwohl die nicht in Jesus glauben, das bedauere ich sehr. Es ist das Auserwählte Volk Gottes. Gib deine Hände. So, vielleicht ist das der Grund, dass Juden in Holland immer willkommen geworden sind. Diese calvinistische Pfarrer sagte, nicht die Juden haben Jesus gekreuzigt. Ich habe Jesus gekreuzigt. Meine Sünde haben ihn ans Kreuz gehängt. Wenn ich kein Sünder wäre, wäre das nicht nötig gewesen. Es waren nicht die Juden. Es waren auch nicht die römischen Soldaten. Ich war es. Meine Sünde haben ihn getötet, als ob ich persönlich der Hammer und der Speer genommen habe. So diese typisch christliche Antisemitismus hat es bei uns kaum gegeben. Ich denke, dass das mit Calvin zusammenhängt. Ezekiel in diesem Kapitel 40 bis 48, die Calvin nicht kommentariert hat, auch das Buch Offenbarung nicht. Da wusste ich auch nicht. Und ich denke, das ist vernünftig. Wenn man etwas nicht versteht, muss man nicht versuchen, das doch zu erklären. Dann muss man sagen, ich höre jetzt auf, vielleicht und so weiter. Und dann liest man eine wunderschöne Sache. Da liest man von einem Tempel. Und jeder Kommentator, Ausleger der Schrift, sagt, diese Tempel hat es noch nie gegeben. Die sieht anders aus, hat eine andere Art Opferdienst. Sogar die Landschaft ist anders. Ölberg ist in Zweien. So große Änderungen durch Erdbeben oder weiß ich was, wie es in dieses Gebiet geben. Und dann wird der Hügel des Berges des Herrn der höchste sein von alles. Das ist sie jetzt nicht. Wenn man auf den Ölberg steht, das ist schon höher als den Berge Zion. Man kann nach unten schauen und dann den Tempelplatz sich ansehen. Dann wird der Berg des Herrn der höchste von alles sein. Und dann ist da dieses wunderschöne Gebäude, ist auch ein bisschen außen der Stadt. Man muss von diesem Tempel einen Weg ablegen nach der Stadt Jerusalem. Und dann lesen wir in Ezekiel 43. Und er, das ist, führte mich wieder zum Tor im Osten und siehe, die Herrlichkeit des Gottes Israel kam vom Osten, war auch weggegangen in östliche Richtung, aber kam vom Osten und brauste, wie ein großes Wasser braust, und es ward sehr Licht auf der Erde von seiner Herrlichkeit. Und es war ganz so wie das Gesicht, das ich geschaut hatte, als der Herr kam, um die Stadt zu zerstören. Und wie das Gesicht, das ich gesehen hatte am Fluss Kebar. Das ist im Anfang des Buches Ezekiel. Wenn er die Herrlichkeit des Herrn, er sieht ihn auf seinem Thron. Und die Seraphim und die Cherubim und die rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Sebaoth. Er hat einen Blick im Himmel geworfen. Und genau so, wie die Herrlichkeit, wie ich das gesehen habe am Fluss Kebar, da fiel ich nieder auf mein Angesicht. Und die Herrlichkeit des Herrn kam hinein ins Tempelhaus, durch das Tor, das nach Osten liegt. Da hob mich der Geist auf und brachte mich in den inneren Vorhof. Und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Genauso wie bei Salomo, die Schechina, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Und ich hörte einer mit mir reden vom Hause heraus, während der Mann neben mir stand. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, das ist der Ort meines Thrones und die Stätte meiner Fußsohlen. Hier will ich für immer wohnen unter den Israeliten. Und das Haus Israel soll nicht mehr meinen heiligen Namen entweihen, weder sie noch ihre Könige. Dann ist die Ungerechtigkeit von Israel und seine Könige vorüber. Dann gibt es nicht mehr diese Skandale, die wir jetzt hören, unter den Führenden von Israel. Dann hat die Heiligkeit des Herrn das Haus erfüllt. Dann wohnt er in der Mitte von Israel und wird seine Heiligkeit nicht mehr verstört werden. Wir sind in einem Prozess, das dazu führt. Durch die Tiefe wird Gott zu seinem Ziel kommen. Kommt das Reich, kommt der König, kommt die Auferstehung der Toten, kommt die Heiligkeit Gottes in diese Stelle, wo er seinen Namen wohnen lasst für immer und wird Frieden den ganze Welt bedecken. Jesus kommt und er kommt bald. Das sagt uns die Heimkehr der Juden. Kennt ihr ihn alle? Als Erlöser habt ihr alle euer Leben Jesus übergeben. Habt ihr gekniet vor dem Kreuz des Lammes Gottes. Dann wird der Tag seines Kommens der schönste sein, die man je erlebt hat. Dann wird er sagen, komm, mein Geliebter. Ihr seid treue geblieben über wenige Sachen. Ich werde euch stellen über viele Sachen. Komm in mein Königreich, das dauern wird bis in alle Ewigkeit. Babylon wird ja auch sagen zu anderen, geht weg von mir. So, wir sind bald da. Noch ist es Gnadezeit. Noch darf jeder kommen, der will, um sein Leben an Jesus zu geben. Und zu fragen, Herr, nehme mein Leben als Instrument in deine Hand. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist, sodass du mich benutzen kannst als Instrument deiner Liebe, bis du kommst, um alle Dinge für ewig neu zu machen. Komm, Herr Jesus, ja, Herr, beeilige dich. Amen. Amen.
Danke auch für diesen persönlichen Anruf an uns. Wir haben Zeit, wir nehmen uns Zeit, 10 Minuten, 4 Stunden. Ich möchte noch ein Schlusswort sagen, aber ich denke, wir haben ja relativ wenig Zeit für Fragen genommen, dass die eine oder andere Frage nicht den Inhalt dessen, was uns stark berührt hat, verflachen soll. Aber trotzdem sollte die Möglichkeit sein, 2, 3 Fragen, 4, 5 zu stellen und dann etwa nach 10 Minuten, 4 Stunden ein Schlusswort zu stellen. Ich möchte ein Schlusswort sagen, aber jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bitte, Frau Wohl.
So, zuerst möchte ich sagen, wenn ich nicht falsch verstanden werde, dass ich natürlich auch ein Freund Israels bin und der Mann seine ganze Verwandtschaft gebracht hat, weil sein Vater einer der Überlebenden war. Jetzt möchte ich aber, ich hätte viele Fragen und ich war auch in Florida nicht da und weiß ich nicht, ob ich vielleicht etwas anfrage, was für Sie das vormittags geklärt worden ist. Und zwar, ich konzentriere mich jetzt auf einen Punkt. Sie sagen, Jesus Christus wird nach Sakaria auf den Ölberg wiederkommen. Das steht auch so dort, der Ölberg ist gespalten. Wie schaut es so aus mit dem Text? Aus 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 15, wo Paulus sagt, den Leuten, die da anfragen, was jetzt schon ist mit denen, die gestorben sind im Herrn, denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, werden denen nicht zuvorkommen, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird mit befehlendem Wort, mit der Stimme des Erzengels, mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen hingerückt werden, in den Wolken dem Herrn entgegen in die Luft und werden so beim Herrn sein alle Zeit. Also Christus wird, wenn er nach dieser Beschreibung akustisch und optisch wiederkommt, nicht unsichtbar, den Erdboden nicht berühren und die Heiligen werden zu ihm entrückt. Die, die am Leben sind, sowohl als auch die, die auferstehen, die aus dem Grab ruft.
Ja.
Das würde jetzt nicht in diesen Sakaria-Text passen. Ich muss auch alles verstehen, aber mich würde interessieren, wie Sie das verstehen.
Gut, danke. Ich hatte gehofft, dass diese Frage nicht kommen würde, aber die kommt doch. Über die Entrückung der Gemeinde, obwohl Entrückung steht nicht da, aber es ist Heilige Schrift, so wenn Jesus kommt, wird genau das passieren, was Sie gerade gelesen haben. Die Toten werden zum Erst aufstehen. Es ist eine Ermutigung für diese Gemeinde, die sich fragt, ja, aber einige von unseren Brüdern und Schwestern sind schon gestorben und Jesus ist noch nicht da. Was passiert mit diesen Leuten? Denn, und dann sagt er, keine Sorgen, wenn Jesus kommt, werden die Toten, die in ihm gestorben sind, am Ersten gehen. Und wir Lebendigen werden in, ich benutze sogar das Wort Atomos, in ein Atomos der Zeit werden wir, unser Leib wird verherrlicht werden, werden wir das Auferstehungsleib von Christus, das Christus auch hat, werden auch wir bekommen. Und zusammen mit diesen Verstorbenen werden wir uns zur Shechina, die ihn wiederbringt, so wir werden ihn begrüßen, wenn er kommt, sogar dort. Ich stelle mir das vor wie Bürger von einer Stadt. Der König war abwesend, war irgendwo in der Ferne, um Kampf zu führen. Dann sehen sie, dass er kommt. Dann werfen sie die Türe auf, gehen ihm entgegen, um ihn willkommen zu heißen. Und zusammen mit dem König kommen die in die Stadt. Er sitzt auf seinem Thron, sein Reich von Gerechtigkeit wird bis die Ende seines Reiches realisiert werden. Sein Shalom wird weltweit. Diese Passage wird oft kombiniert mit Passagen, und ich denke, dass daher diese Frage kommt, mit Passagen über, was Jesus nennt, diese große Verdrückung. Und dann, auf Entrückung? Ja, aber das wird kombiniert mit diesen Passagen von Trübsal. Bitte, vielen Dank, denn sonst wird es nicht klar. Und man sagt, Jesus wird seine Gemeinde zu sich nehmen und dann wird dort die Bruiloft, die Hochzeit des Lammes stattfinden und hier auf Erde gibt es diese große Trübsal, aber wir sind fort, denn wir feiern mit Jesus diese Trauung. In dieser Passage in 1. Thessaloniker 4 wird mit kein Wort von Trübsal geredet. Nein. So, wie es dort steht, wird es geschehen. Wir werden ihm entgegengehen. Aber das zu kombinieren mit Trübsal auf Erde, nein, haben Sie das nicht gemeint. Kann ich jetzt aufhören, aber vielleicht gibt es andere, die das wohl denken. So, es wird genauso so geschehen. Aber das zu kombinieren mit Trübsal ist wieder so etwas, dass man das eine Vers zu einem anderen klebt und dann eine Reihe Folge macht aus das alles. Und das glaube ich nicht. Und es gibt zwei Gründe dafür. Aber wenn ihr kein Problem damit habt, dann kann ich... Oh. Es gibt nur eine Bibelstelle, die scheint diese zwei Sachen zusammenzubringen. Offenbarung 3, Vers 20. Wenn ihr auf mich wartet, dann werde ich euch bewahren für die Stunde der großen Trübsal, die über die ganze Welt kommen wird, oder so etwas. 3. Nee, das ist der andere. Es ist in de Philipperbrief 10 vielleicht. Ja. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, um die ganze Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. 10. 3 Vers 10. 10. In andere Übersetzungen gibt es noch mehr. Wenn du mein Wort bewahrst und duldet das Leiden, aber deine Augen auf mein Kommen hältest, dann werde ich euch bewahren für diese Stunde der Versuchung, die über die ganze Welt kommen wird. Was bedeutet das? Bedeutet das, dass man zuerst weggenommen wird? Heißt das bewahren vor? Im Griechischen wird Het gebraucht terio ec. Terio aus. Ec, ex, exit. Terio is bewaren, nemen, dat is een übliches griechisches woord. Maar deze combinatie terio ec komt maar nur zweimal in de Heilige Schrift. Findet man nur zweimal in de Heilige Schrift. De ene stelle is hier, Offenbarung 3, vers 10, bewaren voor. Die andere stelle is in Johannes 17. Zo ook een schrift van Johannes, ook Jezus sprechend. En dat is dat hohe priestliche Gebet. En dort sagt er: Vater, ik bete niet für diese meine Freunde und die ich durch ihr Wort in mir glauben, dass du die aus den Welt wegnimmst, aber dass du sie bewahrt vor den Bösen. Terio ek, den Bösen. So, es bedeutet, dieses Terio ek, dass die nicht in die Klauen, ist das Deutsch? Der Teufel untergehen, aber dass die bewahrt werden vor. Denn wenn die in die Klauen der Endzeit, diese Antichristen oder weiß ich was, dass die nicht mitgehen, dass die ihre Augen auf mein Kommen halten, dann werde ich sie bewahren vor, dass sie nicht untergehen. Denn wenn die untergehen in diese Dämonie der Endzeit, weil sie diese neue Christus, diese Antichrist folgen oder so etwas, dann sind sie wirklich verloren. Sie können vielleicht Märtyrer werden, aber ich werde sie bewahren. Und die werden Könige sein, Märterkrone haben und so weiter. So, wenn er kommt, nimmt er uns zu sich. Und vor er kommt, auch wenn es schlimm wird, wird er uns bewahren. Und diese letzte dunkle Zeit dauert nur kurz. Wenn wir, die Bibel sagt 3,5 Jahr oder 42 Monate oder Zeiten und eine halbe Zeit und so weiter. 1260 Tage ist auch solch ein Ausdruck. Wenn wir in Holland gewusst hatten, dass die Besatzung der Nazis nur 5 Jahre dauern würde, dann hatten wir zueinander gesagt, noch ein bisschen ausharren, noch ein bisschen dulden, leiden, Widerstand leisten und so weiter. Denn es wird nur kurz dauern, denn dann werden wir befreit werden. Das wussten wir nicht. Hätten wir es gewusst, dann war das eine Ermutigung gewesen. So, der Herr sagt, auch diese letzte Phase, ehe ich komme, wird sehr schwierig sein, aber dauert nur kurz. So, wenn es wirklich anfängt, muss man wissen, dass ich sehr bald komme. So, harre aus. Keep your eyes on me. Meine Augen auf mich. Denn ich komme und ich komme bald. Und dann bringe ich euch zu mir zuerst. Und zusammen mit mir wirst du kommen als Königin an der Seite der König, um mit mir zu herrschen bis in alle Ewigkeit. Praise the Lord. What a future. Was eine Zukunft.